Wir wollen heute wieder Einblicke nehmen im ersten Buch Mose, fahren fort beim Schöpfungsbericht und kommen heute in das Kapitel 2. Man wundert sich eigentlich, wenn man im Kapitel 2 liest, dass da nochmals die ganze Sache kommt. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, wo es hier heißt in Vers 3, zu der Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde schuf. Da kommt also nochmal so ein Zwischenspann, nochmal so eine Kurzzusammenfassung von dem, was man eigentlich schon im ersten Kapitel gelesen hat. Es gibt einem aber nochmal zusätzlichen Aufschluss und ist einfach auch nochmal eine Bestätigung von dem, was man bereits im Vorspann gelesen hat. Heute heißt unsere Predigt, am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Als Martin Luther im 15. Jahrhundert lebte, schon einige Jahre her, schon 500 Jahre ungefähr, mehr als 500 Jahre, 1530 war er auf seiner Rückkehr von der Rohburg bei Spalatin eingekehrt. Und dort traf er Philipp Melanchthon, welcher ein sehr guter Bekannter war von Luther, ein Mitstreiter damals in der Reformation. Und Melanchthon, der ging Tag und Nacht mit Apologie oder beziehungsweise Apologetik um. Das heißt, er hat sich eingesetzt für das Wort Gottes, hat die Lehre des Wortes Gottes verteidigt und hat sich damit ständig beschäftigt. Sogar so sehr, dass es noch während des Essens geschrieben hatte. Und Luther schaute dazu, als er bei ihm zu Gast war und als er am Tische saß, dann nahm ihm Luther die Feder aus der Hand und sagte zu ihm, mein lieber Philipp, man kann Gott nicht allein mit Arbeit, sondern auch mit Feiern und Ruhen dienen. Darum hat er das dritte Gebot gegeben. Und was lesen wir in der Bibel im dritten Gebot, 2. Mose 20, Vers 8? Wer es mit aufschlagen möchte, 2. Mose 20, Vers 8. Hier sagt uns Gott, der Herr, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verrichten. Vers 10, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Daraufhin hat Luther seinen guten Bekannten Melanchthon hingewiesen. Man kann auch Gott dienen mit Ruhen und Feiern. Vielleicht ist es auch keine Frage für uns, ob wir das tun können. Auch Gott dienen, indem wir uns mal zur Ruhe begeben. Mit diesem Gebot, am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken, das sind wir auch bereits im heutigen Thema. Und wir sind im ersten Buch Mose und hatten uns in der letzten Predigt mit den 6 Schöpfungstagen befasst. Und da möchte ich im ersten Punkt nochmal kurz darauf eingehen. Erstens, Gottes Arbeit, 6 Tage Schöpfung. Gottes Arbeit, 6 Tage Schöpfung. Wir haben uns in der letzten Predigt damit auseinandergesetzt, dass wir es tatsächlich glauben können, dass die 6 Schöpfungstage wortwörtlich zu verstehen sind. Dass es 24 Stundeneinheiten waren, so wie wir die Tage heute kennen. Eine Begründung hiervor war, dass es zwischen den Schöpfungstagen gezeigt wird, immer wieder, nach jedem Schöpfungsakt oder nach jedem Schöpfungstag, und es ward Abend und es ward Morgen. Und dann kommt der nächste Tag. Wir haben auch heute noch Abend und Morgen. Eine zweite Begründung finden wir darin, dass Gott der Herr dieses Wochensystem bis heute, seit Bestehen des Himmels und der Erde, genauso erhalten und fortgeführt hat. Warum soll es damals nicht so gewesen sein bei der Schöpfung? Und in Gottes auserwähltem Volk und Erbe war dies sogar noch im Bund des Gesetzes mit verankert, dass das Volk ja diese 6 Tage Arbeit und dann den Ruhetag, den Sabbat oder Sabbat eingehalten hat. Eine dritte Begründung liegt darin, dass wenn wir einen Tag für 1000 Jahre sehen würden, dann würden wir mit manchen Erklärungen in Nöte kommen. Wir haben uns auch das vor Augen gehalten, dass wir dann nicht mal wüssten, wie wir das erklären sollten, dass Gott noch irgendetwas im Leben von Adam bewirken konnte, beim ersten Menschen. Da wäre Adam schon gestorben, bis Gott von seinem Ruhetag hervorgekommen wäre. Also geht es von der Erklärung her auch nicht. Und ich frage uns an der Stelle, was haben wir für einen Gott? Was haben wir für einen großen Gott? Der einfach, wie wir uns auch schon damit befasst haben, aus dem Nichts etwas hervorbringen kann. Wie wir es auch gesehen haben, er sprach und es geschah, so wie es auch Psalm 33 auch wiedergegeben hat, den wir vorhin gelesen haben. Er sprach und es geschah. Und was da alles geschah, ist gewaltig, unbegreiflich für unseren so kleinen Menschenverstand. Das geht manchmal gar nicht in unser Hirn rein, was Gott alles tun kann. So überwältigend, so groß und so herrlich, was Gott alles tut. Und da brauchen wir gar nicht mal so viel studieren zunächst, sondern man braucht einfach jetzt gerade mal rausschauen, wiederum in die Schöpfung. Man kann vom Frühjahr schwärmen, man kann vom Sommer schwärmen, man kann auch von der jetzigen Jahreszeit schwärmen. Wo ich gestern kurz hier in den Gemeinderäumen war und wieder zurückgefahren bin in meine Wohnung, da habe ich gedacht, wow, wenn die Straße entlang fährt, ist ja überwältigend, wenn man die Bäume ansieht. Was da für eine Pracht ist, was die Bäume gerade für eine Goldkrone haben, muss man wirklich sagen, eine Goldkrone. Da reicht es, wenn ich nur einen einzigen Baum mal 5 Minuten betrachte. Herr, was hast du da gemacht? Unbegreiflich. Wunderbar, was wir jetzt gerade auch im Herbst wahrnehmen dürfen. Vor allem Dingen, wenn die Sonne noch dazu hinauskommt, was das für eine Pracht ist, überhaupt das Laub. Aber was wir sehen, auch sonst an Pflanzen, an Tieren, wunderbare Dinge, die Gott geschaffen hat. Wenn wir allein die Berge sehen, die Seen, die Wiesen, die Landschaften, die es überall gibt. Eine Landschaft schöner als die andere. Wenn man irgendwo anders hinkommt, dann sagt man, ja, hier ist es eigentlich auch ganz schön. Könnte ich auch leben. Und dann kommt man woanders hin, ja, da gefällt mir es eigentlich auch ganz gut. Wunderbar, wie Gott alles erschaffen hat. Himmel und Erde. Alles, was wir wahrnehmen dürfen auf dieser Erde. Man kommt also aus dem Staunen nicht mehr heraus, was Gott alles gemacht hat und was das für einen Wechsel auch hat in den Jahreszeiten. Ob es Frühling ist, ob es Sommer ist, ob es Herbst oder Winter ist, wir haben es vorhin gesungen. Bleibend ist deine Treue. Und genau das ist es auch, dass Gott treu ist auch in diesen Dingen. Er hat gesagt, es soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange Himmel und Erde besteht. Das ist wunderbar. Nehmen wir das mehr in Betracht, wie Gott auch diese Dinge alle in seiner Hand hält. Wir brauchen uns gar nicht so sehr zu sorgen. Und wie töricht muss ein Mensch sein, wenn er glaubt, dass das alles aus Zufall entstanden ist. Wie dumm muss man sein, wenn man sonst eigentlich auch alles annimmt, was einem so gesagt wird. Und eigentlich darüber nachdenkt und die Dinge prüft. Man kann es so wunderbar sehen. Man kann es wirklich direkt erkennen, dass da ein Schöpfer dahinter stehen muss. Wie gut und beruhigend ist es für dich und für mich zu wissen, dass Gott der Herr alles erschaffen hat. Und ich möchte es an dieser Stelle auch erwähnen, der Glaube an die Schöpfung ist eine Kraftquelle. Genauso wie das Wort Gottes eine Kraftquelle ist. Denen, die denn nicht daran glauben, ist es keine Kraftquelle. Aber uns ist es eine Kraftquelle. Das Wort Gottes und seine Schöpfung, beides. Wie beruhigend ist es zu wissen, dass Gott alles erschaffen hat. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist. So haben wir es vorhin in 2. Mose 20 wiederum gelesen. Da hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist. Und dabei belassen wir es. Am ersten Tag, da schafft Gott das Licht und trennt es von der Finsternis. Am zweiten Tag teilt Gott die bereits vorhandenen Wasser und schafft ein Gewölbe, beziehungsweise eine Ausdehnung. Man kann auch sagen, wie, es spannt sich auf wie ein Zelt. wenn zwei Zeltplanen ineinander liegen und man steckt da Stäbe dazwischen, auf einmal einen Hohlraum, das macht Gott am zweiten Tag, auf einmal eine Ausdehnung, ein Gewölbe, also den Himmel. Am dritten Tag sammelte Gott das Wasser, dass man das trockene Land und das Meer sehen konnte, wie wunderbar. Auch ließ er aus der Erde grünes Gras sprossen, samentragende Pflanzen und Bäume. Am vierten Tag schafft Gott die Lichtquellen an der Himmelsfeste zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Er bringt Sonne, Mond, Sterne und die Lichter an der Himmelsfeste an. Am fünften Tag schafft Gott die Fülle lebendiger Wesen im Wasser und die Fülle an Vögeln, welche am Himmel fliegen sollen, also das ganze Geflügel. Und am sechsten Tag schafft Gott das Vieh, die Tiere des Feldes, das Gewurm, auch was alles auf der Erde ist, ein jedes nach seiner Art. Und nun war das soweit fertiggestellt, die Schöpfung. Doch eines hat noch gefehlt am sechsten Tag. Es war noch niemand vorhanden, der diese Schöpfung jetzt in Anspruch nehmen kann. Es war noch niemand vorhanden, der über diese Schöpfung herrschen darf, der es verwaltet. Natürlich hätte es Gott auch so belassen können, hätte er auch machen können und sich jetzt nur an den Pflanzen und Tieren und an der Landschaft erfreuen können. Doch Gott wollte mehr. Er wollte auch für sich ein Gegenüber haben. Jemand, mit dem er reden und sprechen kann. Jemand, mit dem er ein Gegenüber hat, mit dem er auch Gemeinschaft haben kann. Er wollte jemanden, den er in seine Schöpfung setzen kann, der auch Verantwortung übernimmt. Jemand, der seine Schöpfung verwaltet, der sich darin bedient, aber auch darüber herrscht. Und da sprach Gott, wenn wir in 1. Mose 1, Vers 26 reinschauen. Da sprach Gott, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Wir, heißt es, wollen Menschen machen. Das kommt einem etwas befremdlich vor, wenn es heißt hier, und Gott sprach. Und dann heißt es auf einmal, und wir wollen Menschen machen, uns ähnlich. Ja, wer ist wir? Das ist so wunderbar, dass wir hier schon wiederum den dreieinigen Gott finden an solchen Stellen. Genauso wie ganz am Anfang. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das steht im Hebräischen Elohim. Auch hier in 1. Mose 1, Vers 26, da steht Elohim im Grundtext. Gott, der Allmächtige, der Starke. Elohim. Ein klarer Hinweis für die Dreieinigkeit. Und die Gottheit wollte Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Das wird natürlich im übertragenen Sinne gebraucht, weil Gott selbst keine menschliche Gestalt hat. Außer dem Herrn Jesus, der Fleisch und Blut geworden ist auf Erden und auch jetzt in leiblicher Gestalt beim Vater ist und auch mit diesem Auferstehungsleib wieder auf die Erde kommen wird. Aber sonst sehen wir nicht, dass Gott aussehen würde wie ein Mensch. Das heißt in der Schrift, Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Können wir uns nicht so sehr viel darunter vorstellen. Aber Gott hat den Menschen gemacht nach seinem Bilde ihm ähnlich. Das heißt, der Mensch, der kann denken, der kann fühlen, der kann wollen. Der Mensch ist geschaffen worden von Gott mit Leib, Geist und Seele. Auch wiederum eine Dreiheit. Und das unterscheidet den Menschen maßgeblich vom Tier. Wir dürfen niemals ein Tier für eine Person halten. Heute ist das so eine dumme Angewohnheit, befielen unseren Zeitgenossen. Ja, man meint fast gar die Tiere oder die Hunde oder die Katzen, egal was Tiere sind, die sind Menschen bei manchen Leuten. Aber das sind keine Menschen, das sind keine Personen, nein. Das sind Tiere. Und Tiere, das hat mal jemand gesagt, das ist eine beseelte Materie. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Es ist Fleisch und Seele. Aber der Mensch ist mit Leib, Geist und Seele geschaffen worden von Gott. Ganz anders wie ein Tier. Tiere sind keine Personen. Tiere haben auch keinen Geist. Tiere sind beseelte Wesen. Und der Mensch darf herrschen über die Tiere. Es gibt keine zweite Kreatur, wenn wir darüber nachdenken, in der Schöpfung wie der Mensch. Der Mensch ist einfach die Krone der Schöpfung. Und der Mensch wurde von Gott extra geschaffen. Das müssen wir auch sehen. Ganz wichtig auch für die Leute, die so sehr mit Evolution umgehen wollen. Allein schon das widerlegt jegliches Nachdenken, ob der Mensch aus dem Tier hervorgegangen sein könnte. Das beweist schon die Blutslinie. Paulus hat im Neuen Testament auch viel Apologetik betrieben. Und er musste es auch seinen Zeitgenossen sagen, das ist unmöglich, der Mensch stammt nicht vom Tier ab. Er sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 26, und Gott hat aus einem Blut das ganze Menschengeschlecht gemacht, dass es auf dem ganzen Erdboden wohne und hat im Voraus die Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Apostelgeschichte 17, Vers 26, lohnt sich das mal zu lesen. Aus einem Blut, sagt die Bibel, geht das ganze Menschengeschlecht hervor. Ist das nicht Beweis genug, dass der Mensch keinesfalls vom Affen abstammen kann? Wenn der Mensch vom Affen abstammen würde, das ist immer meine Erklärung, habe ich auch schon manchem von euch gesagt, dann bräuchten wir heute nicht zum Blutspenden gehen. Könnten wir das Blut von den Affen abzapfen, wäre viel einfacher. Könnte man sich eine Herde Affen ansammeln und da regelmäßig Blut abzapfen, bräuchte keiner zum Blutspenden gehen. Es ist aber nicht möglich, das Blut von Affen auf den Menschen herzunehmen, weil der Mensch extra geschaffen wurde. Und weil der Mensch eine bestehende Blutslinie ist, von seiner Schaffung an bis heute. Das ist ein und dasselbe Blut. Das ist Beweis genug, dass die Evolution nicht recht hat. Hochinteressant. Und da nimmt Gott noch Staub von der Erde. Feinteile, man kann auch fast sagen Dreck. Gott nimmt Dreck. Eine Handvoll Dreck. Und formt etwas daraus. Macht eine Gestalt. Bildet etwas. Und dann, als die Form fertig ist, da war schon eine Nase dran, da geht Gott hin mit seinem Mund und haucht dem Mensch den Hauch des Lebens, beziehungsweise den Odem des Lebens, manche übersetzen auch mit dem Atem des Lebens, bläst in dieser Form dem Menschen den Atem oder den Odem des Lebens in seine Nase. Das hat Gott bei keinem Tier getan, nein, das hat er nur beim Menschen getan. Der Mensch ist extra von Gott geschaffen worden. Und dann heißt es, und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Etwas schlecht übersetzt. Besser heißt es, eine Persönlichkeit. Also war der Mensch eine Persönlichkeit, eine Person. Mit Denken, Fühlen und Wollen, mit Leib, Seele und Geist. Da bildete Gott der Herr den Menschen in 1. Mose 2, Vers 7. Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Also war der Mensch eine lebendige Persönlichkeit. Was für ein Meisterwerk. Und liebe Geschwister, das ist Schöpfung pur. Das ist Schöpfungswerk. So etwas kann nur Gott tun. Der Mensch kann viel herumdoktern und viel manipulieren und viele Versuche starten, aber sowas hat er noch nie geschafft. Er kann vielleicht einen Roboter machen, ja, der elektronisch gesteuert ist. Aber der Mensch kann keinen Klumpen Dreck hernehmen und jemanden den Odem des Lebens in seine Nase blasen. Nein. Und auch wenn schon Milliarden von Menschen über die verschiedenen Zeitalter über die Erde gegangen sind, geboren und gestorben sind, so ist jeder Mensch, der hier auf dieser Erde geboren wird, keine Neuschöpfung. Keine Neuschöpfung, sondern einfach die Vermehrung von der Schöpfung, die Gott geschaffen hat in dem einen Menschen. Gewaltig. Selbst die Frau, die aus dem Manne hervorgegangen ist, ist auch keine komplette Neuschöpfung, nein. Sondern die hat Gott aus dem Mann hervorgehen lassen. Darum wurde sie auch zuerst Männin genannt. Interessant. Was Gott alles tun kann, nimmt eine Rippe vom Mann und macht eine Frau daraus. Eine Männin. Unbeschreiblich. Das ist unser Gott, das ist dein und mein Herr. Und liebe Freunde, Geschwister, es ist so gut, wenn wir uns viele, viele Gedanken machen, wenn wir auch Zeit haben, um nachzusinnen über Gottes wunderbare Schöpfung und mal darüber staunen und ihm dafür danken. Und auch ich möchte auch immer wieder dafür beten oder bete in letzter Zeit, Herr, öffne mir die Augen mehr für das, was du tust und getan hast, auch in der Schöpfung. Ich habe so einen kleinen Horizont, weitere doch auch bitte meinen Horizont etwas, damit ich noch mehr davon erfassen kann. Aber auch von deiner weltweiten Gemeinde hier auf Erden. Wir sind nämlich nicht alleine hier in der Zwernitzer Straße. Gott hat eine große Gemeinde hier auf Erden. Das ist schön, wenn man Weitblick haben darf. Auch ein großes Herz für die Sache Gottes. Und auch ein großes Herz für die Menschen und für die Mission. Da möchte uns Gott hinbringen. Möge er es uns schenken. Doch heute wollen wir jetzt zum 7. Tag übergehen, als Gott diese wunderbaren Dinge alle erschaffen hat. Gott hat 6 Tage viel geleistet, er hat viel getan, er hat viel gearbeitet. Er hat in 6 Tagen so vieles geschaffen. 6 Tage, Großes vollbracht. Und da hättet ihr sagen können, wow, jetzt habe ich so viel gemacht, wie kann ich nicht genug davon kriegen. Ich will immer noch mehr solche Dinge schaffen und machen und tun. Ich will nicht aufhören damit. Doch hat Gott so nimmer satt und so maßlos gedacht, so ziellos? Nein, das hat Gott nicht getan. Gott hat gesagt, ich will das und das machen und schaffen in diesen 6 Tagen und dann muss es gut sein. Gott macht alles mit Ziel und Gott macht alles mit Planung und Gott macht alles nach seiner Ordnung. Und seine Pläne, die kommen ganz korrekt zur Ausführung. Auch sein ganzer Heilsplan, den er uns in seinem Wort hinterlassen hat. Und nur er weiß, was wirklich Maß und Ziel ist. Wir wissen es oft nicht. Wir sind oft so nimmer satt, so nimmer genug kriegen können. Am Ende der 6 Schöpfungstage, da kommt jetzt noch ein abschließendes Urteil. Das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 31. Da hat Gott alles geschaffen. Vielleicht war es so am Abend des 6. Tages. So Feierabendstimmung. Und da heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Er hat es nochmal überblickt, hat es nochmal durchgeschaut. Aha, passt es. Und da heißt es dann jetzt im 2. Teil in Vers 31, und siehe, es war sehr gut. Und es war Abend und es war Morgen, der 6. Tag. Gott sieht sein Werk nochmal gründlich an. Ist alles so geworden, wie ich es gewollt habe? Er schaut es auch prüfend an. Und er stellt am Ende fest, jawohl, es ist sehr gut geworden. Alles ist sehr gut, was ich geschaffen habe. Das beste Urteil kriegt sein Werk. Sehr gut. Ein Testurteil vielleicht. Gottes Werke sind sehr gut. Und seine Werke, die sind viel größer und vollkommener, als was wir Menschen jemals tun können. Doch Gott hat auch uns Menschen sehr viel Kreativität und Erfindungssinn gegeben. Auch sehr viele Erfindungen geschenkt. Und Produktivität, was wir alles nicht tun können so über einen Tag. Aber so vieles wird, was aus der Produktion kommt, zum Beispiel auch geprüft. Und das ist so ein kleines Abbild von dem, was Gott getan hat. Wenn man denkt, was Stiftung Warentest zum Beispiel alles prüft. Und dann gibt es ein Testurteil am Schluss. Aha. Das Gerät, na, befriedigend oder 3,1, beim anderen steht 2,1, es gibt manchmal auch 1,2, sehr gut, 1,0, das kommt fast nie vor. Aber so sehen wir, dass Gott schon die Dinge geprüft hat und der Mensch, das ist eben ein Abbild, der prüft auch die Dinge, sein Werk normalerweise, ob es gute Qualität ist, ob es standhält, ob es für den Gebrauch geeignet ist und so weiter. Es ist gut, wenn wir auch immer wieder unser Werk prüfen, ob es passt, was wir tun. Und anschließend lesen wir, dass Gott sich ausruhte von den Werken dieser 6 Tage. Das ist der 2. Punkt, auf den ich eingehen möchte. Gott ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Davon lesen wir in 1. Mose 2, Vers 1 bis 3. Da heißt es, Also waren Himmel und Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, so dass Gott am siebenten Tag sein Werk vollendet hatte, das er gemacht, und er ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Denn an demselben Tag ruhte er von all seinem Werk, das Gott schuf, als er es machte. Gott setzte also einen Ruhetag ein, einen heiligen Tag. Er feierte hier zum ersten Mal den Schabbat oder Sabbat. Sabbat bedeutet aufhören oder von etwas ruhen. Aufhören oder von etwas ruhen. Das Werk der Schöpfung war vollendet und Gott feierte jetzt einen Ruhetag. Und das ist der wahre Charakter auch des Sabbats, den wir aus der Bibel kennen. 6 Tage arbeiten und an einem Tag ruhen. Genau dieses System hatte Gott der Herr später seinem Volk Israel übertragen. Dem Volk des Bundes. Macht es so, wie ich es auch gemacht habe. 6 Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. 6 Tage sollst du arbeiten und dann einen Ruhetag einlegen. Und wenn dies nicht befolgt wurde, das wurde ja damals dann am Sinai auch im Gesetz dann mit verankert, dann hat es natürlich Folgen gehabt. Wenn wir mal 4. Mose aufschlagen, wer die Bibel zur Hand hat, da lesen wir etwas ganz Gravierendes über jemand, der gemeint hat, er kann da locker damit umgehen, mit diesem Ruhetag. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt hat es wahrscheinlich das ganze Volk ernst genommen, dass man nicht so locker damit umgehen kann. 4. Mose 15, Vers 32 und 33. Da sehen wir, dass das sogar für jemanden den Tod zur Folge hatte. Da heißt es, als die Kinder Israel in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte. Vers 33, da brachten ihn die, welche ihn beim Holzsammeln ertappt hatten, zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und dann sprach der Herr das Urteil darüber, dass dieser Mann unbedingt sterben muss. Und so wurde er anschließend gesteinigt. So hat Gott das ernst gemeint und so hat er das festgelegt damals im Gesetz, diesen Ruhetag zu heiligen, diesen Sabbat zu befolgen. Bei Nichtbefolgen brachte er sogar den Tod. Wie sagt unser Gesetz heute im Neuen Testament, die wir unter dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus sind? Wenn ihr im Geiste lebet, werdet ihr leben. Wenn ihr aber im Fleische lebet, so müsst ihr sterben. Man wird einfach absterben. Das ist das, was wir heute uns vor Augen halten müssen. Und eigentlich wären wir nach Gottes Gebot, nach Gottes Gesetz, nach seiner Norm alle des Todes schuldig. Uns hätte man auch wahrscheinlich längst steinigen müssen. Nach dem, was wir schon in unseren Gedanken, in unseren Worten und mit unseren Werken getan haben vor Gott. Uns dermaßen versündigt, vielleicht jeden Tag sogar aufs Neue. Das ist schlimm. Es geht also nicht nur um den Ruhetag, es ist einfach das ganze Gesetz. Und wir wissen, der Mensch, der kann nicht vor Gott bestehen, außer er wird versöhnt mit Gott durch das Blut Jesu Christi. Und wie wunderbar ist es, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Wie wunderbar ist es, dass er die Strafe, die wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Wir hätten wahrscheinlich alle längst gesteinigt werden müssen. Oder würden später in ein furchtbares Gericht Gottes kommen, wenn der Herr Jesus die Strafe nicht auf sich genommen hätte. Für jeden, der an ihn glaubt, das ist Voraussetzung, kein Automatismus. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der sich zu ihm bekehrt, der wird reingewaschen durch sein kostbares Blut. Wunderbar. Wer nicht mit Gott versöhnt und reingewaschen ist, der wird von Gott gerichtet werden. Der kommt ins Gericht. Ja, noch mehr. Er wird nicht nur gesteinigt, sondern er kommt in das Gericht und danach in die ewige Verdammnis. wo der Rauch ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen wird. Die Qualen werden kein Ende nehmen. Darum möchte ich es heute nochmals jedem zurufen, der auch hier im Gottesdienst ist. Lass dich erretten, lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du dir noch nicht sicher bist, bekenne ihm deine Sünden. Und lass dich durch das Blut Jesu waschen und reinigen. Noch ist Zeit. Noch ist die Zeit der Gnade. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zum Sabbat. Gott wollte, dass der Sabbat von seinem Volk gehalten wird, weil auch er den Sabbat, den Ruhetag, gehalten hat. Es sollte einfach am Sabbat keine Werkstagsarbeit verrichtet werden. Warum? Weil Gott diesen Tag geheiligt hat. Er sollte etwas Besonderes sein. Gott hat auch diesen Tag nicht seinem Volk gegeben, um jetzt irgendwo hart durchzugreifen. Oder ihm jetzt dem Volk eine Last aufzulegen. So, jetzt müsst ihr halt nochmal was tun. Nein, im Gegenteil. Gott hat es so gut gemeint mit den Menschen, indem er zunächst seinem Volk den Ruhetag gegeben hat. Warum denn? Damit das Volk aufatmen kann. Damit es zur Ruhe kommen kann. Soll doch nicht die ganze Woche lang schuften oder 7 Tage lang schuften. Sondern es muss doch mindestens ein Tag da sein, wo man mal aufatmen kann, wo man mal nachdenken kann, wo man sich erholen kann und wo man sich auch intensiver mit Gott beschäftigen kann. Ja, wenn wir darüber nachdenken, dann sehen wir, dass der Ruhetag ganz besonders in Bezug auf den Schöpfer steht und auf die Identifikation mit dem Schöpfer. Dass man sich einfach eins macht mit dem Schöpfer. Jawohl, Gott hat 6 Tage gearbeitet, ich mag es auch so, am 7. Tag hat er geruht, ich auch. Das ist ein glattes Abbild seines Volkes. Und zudem hat Gott den 7. Tag gesegnet. Gott hat seinen Segen auf diesen Tag gesetzt, das müssen wir auch sehen. Das bedeutet, für denjenigen, der den Ruhetag einhält, er wird gesegnet von Gott, er erfährt etwas Gutes. Er wird keinen Nachteil davon haben. Wunderbar. Wir feiern heute keinen Sabbat. Wir sind auch heute nicht unter dem Gesetz. Doch wurde es bis heute mehrfach bestätigt, auch von vielen Forschern und Wissenschaftlern, dass der menschliche Zyklus jeden 7. Tag eigentlich Ruhe braucht. Es ist einfach so, das hat Gott einfach so gegeben. Im Jahr 1929 wurde in Russland ganz radikal eine 5-Tage-Woche eingeführt mit ununterbrochener Arbeitszeit. Wusste ich bisher nicht, das habe ich gelesen im Bericht. Eine 5-Tage-Woche mit ununterbrochener Arbeitszeit, es gab keinen Ruhetag. Der Sonntag wurde abgeschafft. Doch ging es nicht allzu lange, dann ging man zur 5-Tage-Woche mit einem allgemeinen Ruhetag über. Und dann ging es zur 6-Tage-Woche. Und 3 Jahre später, also 1932, war es bereits schon soweit, kam die alte 7-Tage-Woche und der Sonntag wieder zu Ehren. Es wurde wieder eingesetzt. Denn es wurde bestimmt, dass 6 Tage gearbeitet und der 7. Tag als allgemeiner Ruhetag gefeiert werden solle. Wohl haben die Leute damals in Russland ihre Erfahrungen damit gemacht, wenn es auch nur 3 Jahre waren, dass man einfach nicht ohne Ruhetag auskommt und dass es am besten ist, wenn es 6 Tage Arbeit sind und 1 Tag Ruhe. Sie haben diesen Zyklus, den Gott in seine Schöpfung gelegt haben, hierin wieder erkannt. Wunderbar, wie Gott es eingerichtet hat, dass der Mensch sogar ohne Bibel darauf kommt. Auch der Münchner Physiologe Bettenkofer hat durch genaue Untersuchungen festgestellt, dass ein Arbeiter den Tag über etwa 190 Gramm Sauerstoff mehr abgibt, als er einnimmt. Daher die Ermüdung am Abend. Durch den Schlaf gleicht sich das in der Hauptsache wieder aus, sagt Bettenkofer, doch nicht völlig. Es bleibt ein Abmangel von ca. 20 Gramm Sauerstoff, der sich im Laufe der Woche so steigert, dass nach 6 Tagen unbedingt ein Ruhetag nötig ist, der den Mangel wieder ersetzen muss. Sonst kommt der Arbeiter herunter und wird bald nicht mehr leistungsfähig sein. Interessant. Interessant, was es in Bezug des siebten Tages alles für Feststellungen gibt. Doch ich möchte jetzt nochmal kurz auf das Volk Gottes zu sprechen kommen, auf Israel, oder das damalige Volk Gottes, den damaligen Heilskörper. In Israel wurde der Sabbat später sehr vom Talmud geprägt, von der babylonischen Zeit heraus und nach der babylonischen Gefangenschaft wurde der Sabbat sehr vom Talmud geprägt, wo es so viele Vorschriften und Regeln gab. Es gab so viele Vorschriften, zum Beispiel ist es in Israel bis zum heutigen Tag so, bei den orthodoxen Juden, dass genau festgelegt wird, wie viele Schritte man am Sabbat gehen darf. Da muss man die ganze Zeit im Zählen. Für viele ist es sehr hilfreich, wenn sie in größeren Wohnblocken sind, dass da überhaupt ein Aufzug da ist. Sonst würden sie mit der Schrittzahl nicht klarkommen. Also so genau haben es auch die Juden schon zur Zeit des Herrn Jesus genommen. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Aber was ist da der Sabbat, fragen wir uns. Was haben die aus Gottes Ruhetag gemacht? Das ist ja eine regelrechte Versklavung des Menschen. Eine Gesetzestuerei ohnegleichen. Nun die Frage, wie hat sich unser Herr Jesus damals zu dem Sabbat gestellt, als er in diese Welt eingeboren wurde? Als er, der Schöpfer, selbst in seine Schöpfung hineinkam, als er in seinem Volk Israel war. Wir wissen, der Herr Jesus, der war unter das Gesetz getan und er hat sich auch völlig unter das Gesetz gestellt. Doch da müssen wir sehen, bei unserem Herrn Jesus, er hat diese menschlichen Dinge nicht mitgemacht. Er hat sich nämlich genau so unter das Gesetz gestellt, wie es ursprünglich von Gott gegeben war. Die menschlichen Dinge, die hat er beiseite geschoben. Er wollte dem Sabbat wieder seine ursprüngliche Funktion und Bedeutung geben, als den Tag der Barmherzigkeit, wo man anderen Barmherzigkeit erweisen kann, als einen Tag der Erholung und Befreiung. Er tat Dinge am Sabbat unter seinen Zeitgenossen, die von seinen Zeitgenossen überhaupt nicht verstanden worden sind. Seine Jünger zum Beispiel. Da kamen sie an ein Ehrenfeld und hatten seine Jünger Ehren abgestreift am Sabbat. Das war für die Juden Sünde. Und die Jünger hatten es getan, weil es ihnen der Herr Jesus erlaubt hat und weil sie Hunger hatten. Jesus, der hat am Sabbat auch Gelähmte geheilt. Wir wissen von dem Mann in der Synagoge, dessen verdorrte Hand hat er geheilt. Die Juden haben sich wahnsinnig darüber aufgeregt. Er hat am Sabbat Blinde sehend gemacht. Und so weiter, wir könnten vieles aufzählen. Und genau wegen diesen Dingen wurde er auch von seinen Zeitgenossen, vor allem von den Pharisäern, sehr, sehr stark angegriffen. Ja, sie haben sogar ihm seine Gottessohnschaft abgesprochen. Sie sagten, dieser Mensch ist nicht von Gott. Warum nicht? Weil er den Sabbat nicht hält. Das war ihre Anklage. Johannes 9, Vers 16. Doch was sagte der Herr Jesus? Er hat den Sabbat wieder völlig ins rechte Licht gestellt, indem er sagte, Markus 2, Vers 27, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also der Sabbat soll für den Menschen da sein, dass der etwas davon hat und nicht, dass der Mensch vom Sabbat beherrscht wird. So soll das nicht sein. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, nicht um den Menschen um des Sabbats willen. Und in Lukas 6, Vers 5 nimmt er noch mehr in Anspruch, der Herr Jesus. Er sagt, des Menschen Sohn ist auch Herr über den Sabbat. Wow, wer kann das behaupten? Und darin sehen wir wieder deutlich, dass hier der Schöpfer selbst anwesend ist. Er hat damals selbst geruht nach den 6 Schöpfungstagen. Jetzt kommt in seine Schöpfung hinein und sagt, ja, ich bin es. Und ich bin auch Herr über den Sabbat. Deutlich sehen wir hier wieder den Schöpfer. Und wie er selbst von all seinen Werken ruhte. Nun kommen wir mit diesem Thema in unsere heutige Zeit. Das ist für uns wahrscheinlich am maßgeblichsten. Was fangen wir jetzt damit an? Was hat es dir und mir heute noch zu sagen, dass Gott der Herr am siebenten Tag von allen seinen Werken ruhte? Das ist ja unser Thema. Das ist auch unser dritter Punkt. Welche Bedeutung hat der Ruhetag Gottes für uns heute, für dich und für mich? Welche Bedeutung? Müssen wir heute den Sabbat halten? Das tun auch manche in unserer Gesellschaft. Aber müssen wir heute den Sabbat halten? Haben wir als die Gemeinde des lebendigen Gottes noch das Gesetz? Stehen wir noch unter dem Gesetz? Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Vorsicht, das Gesetz und die Propheten bestehen bis zum heutigen Tag. Aber er sagt, ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und es gilt für diejenigen, die an ihn glauben. Die haben nämlich mit Christus oder in Christus das Gesetz erfüllt. Vielleicht könnt ihr euch an den Römerbrief erinnern, Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende für jeden, der da glaubt. Oder zu Recht, zur Gerechtigkeit für jeden, der da glaubt. Wer in Christus ist, der hat die Forderungen des Gesetzes erfüllt. Amen. Das ist eine wunderbare Freiheit. Und wie gesagt, es ist nicht aufgelöst, aber in Christus ist es erfüllt. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir es in Jesus Christus erfüllt. Und obwohl im Neuen Testament, gerade auch in der Bergpredigt, auf mancherlei Gebote des Alten Testamentes hingewiesen wird und der Herr Jesus nur Bezug darauf nimmt, so finden wir im ganzen Neuen Testament keinen Bezug im Gebot auf die Sabbatheiligung. Doch ich möchte es nicht einfach so billig beiseite schieben, denn wir wissen, dass Gottes Gebote immer eine gesunde Rahmenbedingung für dich und für mich sind. Selbst wenn wir nicht im Geiste wandeln, sondern im Fleisch, dann grenzt uns das Gesetz vielleicht vor schlimmeren Taten ab. Wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen, oder sollst nicht morden, oder sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wenn ich nicht im Geist wandle, geschieht es schnell. Also Vorsicht. Also das Gesetz oder die Gebote Gottes sind für uns immer noch eine gute Rahmenbedingung. Doch in Christus haben wir sie erfüllt. Dennoch müssen wir es auch beachten und unterscheiden, dass wir nicht wie das Volk Israel unter dem Gesetzesbund sind, sondern wir gehören zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind auch nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Unter der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die er dir und mir dargereicht hat. Und sicherlich sehen wir das auch, dass jeder Mensch bis heute von Gott gesegnet wird, wenn er einen Ruhetag einhält. Wer einen Ruhetag einhält nach 6 Tagen Arbeit, der darf auch heute noch Gottes Segen erleben. Zum Beispiel habe ich hier einen Bericht von jemandem, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, von einem Handwerker, der nicht nur am Alltag, sondern auch stets den ganzen Sonntag an seinem Schustertisch saß und arbeitete als ein Schuhmacher. Und wenn dann der Pastor ihm den freundlichen Rat gab, doch auch einmal den Sonntag zu feiern, so antwortete ihm der Schuster: Herr Pastor, dazu habe ich keine Zeit. Sehen Sie, ich habe eine große Familie mit 7 Kindern und nur eine kleine Einnahme. Wie sollte ich wohl durchkommen, wenn ich am Sonntag die Hände in den Schoß legen wollte? Geht doch nicht. Und als ihn der Pastor wieder einmal bei der Sonntagsarbeit vorfand, sagte er ihm: Wir wollen jetzt einen Vertrag schließen. Versprechen Sie mir, ein ganzes Jahr lang nur 6 Tage zu arbeiten und am 7. Tag, also dem Sonntag, keine Arbeit anzurühren, dafür aber ganz regelmäßig in die Gemeinde und in den Gottesdienst zu kommen. So will ich Ihnen versprechen, dass ich Ihnen allen Schaden, den Sie durch Ihre Sonntagsheiligung machen werden, bei Heller und Pfennig am Schluss des Jahres ersetzen werde. Der Mann, der ein gewisses Vertrauen zu diesem Pastor gefasst hatte, ging tatsächlich auf diesen Vorschlag ein. Als das Jahr dann zu Ende war, kam der Pastor pünktlich zu ihm und fragte: Nun, mein lieber Freund, was muss ich Ihnen zahlen? Da antwortete der Mann mit strahlenden Augen: Ach, nichts, gar nichts. Ich habe trotz der Sonntagsfeier mehr Verdienst gehabt als früher. Und es ist ein ganz anderes Leben bei uns im Haus geworden als früher. Viel mehr Freude, viel mehr Liebe, viel mehr Glück, so wie wir es früher nie gekannt haben. So ist es bei uns jetzt eingekehrt. Der Pastor aber erwiderte, das heißt nicht trotz Sonntagsfeier, sondern gerade wegen der Sonntagsfeier haben sie jetzt mehr gehabt als sonst. Und ich denke, da könnte man noch viele, viele Beispiele aufzählen. Also wer sich auch heute, auch innerhalb der Gemeinde, zu dem Ruhetag stellt, der wird Gottes Segnungen erfahren. Und es hat auch immer etwas damit zu tun, ob man Gott vertraut oder nicht. Ob man meint, der Sonntag, den müssen wir auch noch hernehmen für irgendwelche Werktagsgeschäfte. Nun müssen wir uns aber fragen, was für einen Ruhetag feiern wir heute eigentlich? Feiern wir heute den Sabbat, so wie Israel unter dem Gesetz? Nein, wir haben heute einen anderen Tag. Wir feiern auch nicht den siebten Tag der Woche, sondern eigentlich den ersten Tag der Woche. Kommt darauf an, wie die Wochenzählung aufgeteilt ist. Ist der erste Tag der Woche etwa nur ein veränderter Sabbat des Alten Testamentes, möchte ich hier mal fragen. Nein, wir müssen es sagen, es ist ein ganz neuer Tag, den wir halten. Es ist nicht der Ruhetag des Sabbats des Alten Testamentes. Wir leben heute in einem ganz neuen Zeitabschnitt. Denn es hat etwas mit dem Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu tun. Und da wir in einem christlichen Land sind, hat sich das auch hier zumindest in Deutschland und in Europa weitgehend so eingebürgert, dass man den ersten Tag der Woche als Ruhetag hernimmt. Es heißt in Matthäus 28, Vers 1, nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Sie kamen am ersten Tag nach dem Sabbat, um das Grab zu besehen. Hatten sie den Herrn noch im Grab gefunden? Nein, er war auferstanden. Er war nicht mehr dort. Was wir heute feiern, jeden Sonntag, das ist nichts anderes als den Auferstehungstag unseres Herrn Jesus. Das ist nicht der alttestamentliche Sabbat. Und dieser Tag hat zunächst nichts mehr mit dem Ruhetag in Bezug auf die Schöpfung zu tun. Sondern wenn du und wenn ich, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben und wiedergeboren sind, was sind wir denn dann? Müssen wir wissen, 2. Korinther 5, Vers 17. Schlag das bitte mal mit auf, 2. Korinther 5, Vers 17. Eine ganz wichtige Stelle. Wir sind nicht mehr die Alten wie vorher. Wir können auch nicht mehr zu dieser alten Schöpfung, sondern die Bibel sagt, 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das heißt so viel wie eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Wow, das ist was anderes als die vorherige Schöpfung. Wir sind versöhnt worden mit Gott, wir durften Kinder Gottes werden. Und durch den Kreuzestod, das Begräbnis und durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus, ich hoffe, dass wir bald ein Kreuz hierher bekommen, schon in Planung. Aber durch die Auferstehung des Herrn Jesus haben wir einen neuen Tag bekommen, den Auferstehungstag unseres Herrn. Wir kommen also viel mehr als eine neue Schöpfung, an einen neuen Tag, an den Auferstehungstag zusammen, als die geliebten Kinder Gottes. Weil wir nicht mehr zur alten Schöpfung gehören, sondern zu der Neuschöpfung in Jesus Christus. Doch wenn wir auch heute vom Sonntag sprechen, so meinen manche, ja, habe ich auch schon gedacht, es hat mit irgendeiner Gottheit zu tun, dass da mal ein Sonnengott verehrt worden ist. Aber ich habe da auch mal nachgeforscht und es ist gar nicht so. Sondern der Name Sonntag kommt ursprünglich vom Tag der Sonne. Eigentlich gar nichts so Schlimmes. Vom Tag der Sonne. Weil die Wochentage ursprünglich im Römischen und auch im Babylonischen Reich nach den sieben Planeten genannt worden sind. Nach den sieben Planeten ist die Woche benannt worden. Nämlich der Tag der Sonne war der erste Tag der Woche. Ganz interessant. Der Tag des Mondes war der zweite Tag und dann kamen die Sterne so der Reihenfolge nach wie Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. So waren die Wochentage früher benannt im babylonischen und römischen Reich. Und da der erste Tag der Woche der Tag der Sonne genannt wurde, haben wir bis heute den Sonntag. Deswegen können wir eigentlich auch mit gutem Gewissen Sonntag sagen. Wunderbar. Schön ist es noch, wenn wir vom Tag des Herrn sprechen. Weil es ist der Auferstehungstag des Herrn, den wir jede Woche neu feiern. Die frühen Christen trafen sich bereits am Tag der Sonne, als dieser Tag bei weitem noch nicht als Ruhetag erklärt war. Sie wurden sogar manchmal noch deswegen verfolgt. Erst im Jahr 321 erließ Kaiser Konstantin das Sonntagsgesetz. Und hierbei nahm er den Bezug zum Christentum und nahm den ehrwürdigen Tag der Sonne und schaffte an diesem Tag Gerichts- und Arbeitsruhe. Also erst 321 nach Christus, öffentliche Einführung des Sonntages, Ruhetag. An jedem Sonntag werden wir an die Auferstehung unseres Herrn erinnert. Das gemeinsame Begehen dieses Tages sollte daher auch immer wieder neu von der Auferstehungsfreude geprägt sein. Und ich denke, das erleben wir auch in der Gemeinde. Und die Heiligung dieses Tages kommt darin zum Ausdruck, dass wir ihm seine ursprüngliche Bedeutung als Ruhetag, Gedenktag und Tag, um für Gott da zu sein, zukommen lassen. Alle Arbeit, die auch an einem normalen Tag geschehen könnte, sollten wir von diesem Tag fernhalten. Doch dies sollte keinesfalls im Sinne einer pharisäischen Gesetzesmoral stattfinden. Nein, so nicht. Es soll auch keine Knechtung sein, sondern vielmehr in dem Bewusstsein, dass es von dem Herrn Jesus bereits unter dem Sabbat berücksichtigt und erlaubt war, am Ruhetag Gutes zu tun. Doch wir wissen, dass der Sonntag vielfach in Gefahr steht, auch in unserem Land. Es ist gar nicht so selbstverständlich mehr, dass wir diesen Tag haben. Die Ladengeschäfte wollen immer mehr diesen Tag heranziehen, um auch da noch Öffnungszeiten zu haben. Wir müssen froh sein, solange der Sonntag noch gewahrt wird. Die evangelische Kirche hat sich eine Zeit lang massiv dafür eingesetzt, für den Sonntag, dass er erhalten bleibt. Und ich denke, es ist für uns auch wichtig, dass sich nicht irgendwelche Dinge einschleichen, dass man einfach so einen halben Werktag daraus macht. Nein, einfach diesen Tag hernehmen, diesen Auferstehungstag, den Gott uns als diesen Ruhetag geschenkt hat. Wir haben kein offizielles Gesetz oder keine offizielle Vorschrift, dass wir diesen Tag jetzt unbedingt als Feiertag oder als Ruhetag hernehmen müssen. Wir wissen, es gibt auch manche Geschwister, die müssen in Krankenhäusern arbeiten oder bei der Polizei oder in mancherlei anderen Diensten im öffentlichen Verkehr. Aber Gott will, dass wir einen Tag in der Woche ruhen, dass wir einen Tag einhalten. Und das Schönste und Beste ist natürlich, wenn wir den Sonntag dafür hernehmen können und uns hier in der Gemeinde treffen können. Ein Arbeitgeber verlangte von seinem Angestellten Sonntagsarbeit. Also ein Arbeitgeber, bei dem es nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Indem er scheinheilig sagte: Eure Bibel lehrt sie ja, dass sie ihre Ochsen, die am Sabbat in die Grube fallen, herausziehen dürfen. Und was antwortete der Angestellte? Wenn aber mein Ochse die Gewohnheit hätte, jeden Sonntag in die Grube zu fallen, würde ich entweder die Grube zuschütten oder den Ochsen verkaufen. Also so muss man es regeln. Man kann es nicht zulassen, dass quasi jeden Sonntag der Ochs in die Grube fällt. Das gibt's gar nicht. Wenn mal eine Not da ist, das sieht Gott es auch. Und da kann man sicherlich dem auch hinterhergehen. Aber das kann nicht die Regel werden. Und genauso müssen wir sehen. Unser Thema war: Und am siebenten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Und wir haben uns drei Punkte angesehen. Erstens, Gottes Arbeit, sechs Tage Schöpfung. Zweitens, Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und drittens, welche Bedeutung hat der Ruhetag Gottes für uns heute? Und das müssen wir einfach sehen, auch im Zusammenhang mit Gottes Ruhetag nach der Schöpfung und mit unserem Auferstehungstag heute. Der Ruhetag ist ein Prinzip und ein Segen Gottes. Gott will nicht, dass wir sieben Tage durcharbeiten. Wir dürfen heute den Tag des Herrn feiern und tatsächlich darin ruhen, weil unsere Herzen in Jesus Ruhe gefunden haben. Das ist unser Grund heute. Und es lohnt sich, diesen Tag gemeinsam zu Gottes Ehre zu begehen und sich auch heutzutage für den Schutz dieses Tages auch hier in unserem Land, in der christlichen Kultur einzusetzen. Damit möchte ich schließen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir möchten dir auch heute danken, Herr, dass du uns wieder einiges vor Augen gestellt hast. Und Herr, wir sind manches Mal dazu geneigt, vielleicht auch am Sonntag so mancherlei Dinge zu tun, Herr. Diesen Tag, den du uns auf so wundersame Weise geschenkt hast, an dem wir uns freuen dürfen, in dem wir hier unter dein Wort kommen dürfen, an dem wir ausruhen dürfen. Und da sind wir manches Mal versucht, diesen Tag zu missbrauchen. Vielleicht einfach Dinge des Alltages zu tun und meinen, wir kämen sonst nicht durch die Woche hindurch. Aber Herr, wir möchten beten, dass du jedem Einzelnen von uns ein neues Vertrauen schenkst, dass keiner von uns einen Nachteil haben wird, wenn er diesen Tag wirklich zum Ausruhen für die Gemeinde, für die Familie und einfach zum Nachsinnen hernimmt oder um Gemeinschaft mit anderen zu pflegen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns das wieder neu vor Augen stellst und dass wir eine Gemeinde sind und Leute, die, Herr, diesen Tag auch heiligen und darin deinen Segen erleben dürfen. Und wir sehen mit Besorgnis in unser Land, wie dieser Tag auch entgleist, wie so vieles getan wird an diesem Tag, wie so viele Menschen nur den Freizeitbeschäftigungen nachgehen, gar nicht mehr den kennen, der alles erschaffen hat, und der von allen seinen Werken ruhte. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns dich heute uns wieder neu vor Augen gestellt hast und möchten beten, Herr, dass noch viele, Herr, in deine Ruhe eingehen. Wir danken dir, dass du uns wieder neue Kraft geben möchtest, auch an diesem Tag, und dass du vorausgehst, auch in der neuen Woche. Wir preisen dich in deinem Namen. Amen.